Da ist ein Mann, der gefeiert wird. Ein Mann der Stunde, würden wir sagen. Oder vielleicht sogar der Mann der Stunde. Sein Bekanntheitsgrad wächst und wächst, weil er einfach unglaubliche Dinge tut. Das Volk schart sich um ihn herum in Massen, in Mengen, die das bloße Auge schon kaum übersehen kann. Sie sind begeistert von ihm. Und in diese Stimmung hinein, oder mit dieser Stimmung, wollen sie ihn dann zum König machen. Der Held des Tages, warum nicht zum König machen? Und in diese Situation hinein sagt der Mann dann vier Worte. Mit vier Worten, so denkt man, kann man nicht viel falsch machen. Ein angehender König, was für einen Fehler kann er begehen, wenn er nur vier Worte ausspricht? Er spricht sie aus und das Blatt wendet sich. Vom gefeierten Helden wenig übrig. Vom Mann des Tages, vom Mann der Stunde, nichts mehr da. Das Volk stößt ihn ab, stößt ihn von sich. Manche hassen ihn, andere verwerfen ihn einfach nur noch. Vier Worte. Vier Worte und er macht so einen unglaublichen Fehler, würden wir denken. Ihr habt richtig geraten und ihr, da ihr das Thema auch schon kennt, wisst ihr, dass es um Jesus geht. Und Jesus spricht diese vier Worte aus: Ich bin das Brot. Und diese vier Worte sorgen für einen Wendepunkt in unserer Geschichte, zu der wir gleich noch kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Ich-Bin-Worte aus der Bibel ziemlich bekannt sind. Wahrscheinlich gehören sie zu den bekanntesten, wenn nicht sogar berühmtesten Worten Jesu, die derjenige, der einen christlichen Background hat, sicherlich kennt. Als Kind habe ich diese Worte geliebt, weil ich nicht viel Zeit aufwenden musste, um sie auswendig zu lernen. Meistens war das immer ein Satz und bei uns war das so, da war der Kindergottesdienst am Samstagabend, Nachmittag, und dann hat man Samstag ausgenutzt, um zu spielen, man hatte ja schulfrei und so, und dann irgendwann hieß es so gegen Mittag: Ja, habt ihr schon den Vers auswendig gelernt? Ja, da müssen wir jetzt rein, das wollten wir nicht. Und wenn das dann die Ich-Bin-Worte waren, dann hat man sich gefreut. Ich bin das Brot. Toll, oder? Einmal lesen und dann konnte man den aufsagen. Bis zur Kinderstunde hatte man den dann wieder vergessen. Dann hat man sich den nochmal schnell durchgelesen und dann konnte man ihn aufsagen. Dann hat man seinen Stempel bekommen. Ich bin. Diese Worte mag ich heute als Erwachsener immer noch. Auch immer noch, weil sie so kurz sind, so einprägsam. Aber es ist ein weiterer Grund hinzugekommen. Ich mag die Ich-Bin-Worte, weil Jesus etwas über sich selbst preisgibt. Jesus stellt sich vor, kann man sagen. Es sind nicht andere Menschen, die Jesus versuchen zu umschreiben, zu beschreiben. Es ist Jesus selbst, der sagt: So bin ich. Jesus über sich selbst. Und deswegen freue ich mich riesig auf diese neue Predigtreihe mit den sieben Ich-Bin-Worten. Und vielleicht nutzt auch du die Gelegenheit und lernst Jesus neu oder erst einmal richtig kennen. Denn Jesus stellt sich uns als Gemeinde in den nächsten sieben Wochen selbst vor. Heute wenden wir uns dem ersten Ich-Bin-Wort zu. Und wie ich eingangs schon erwähnt habe, ist das heutige Ich Bin von Jesus, Ich bin das Brot, ein Wendepunkt in einer Geschichte. Rollen wir die Geschichte mal von Anfang an auf. Was war passiert? Jesus hatte schon einige Wunder getan, wie zum Beispiel die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit. Und die Menschen wussten, da gibt es einen, der macht verrückte Sachen. Und Jesus wollte diesen Trubel nicht ständig um sich haben. Er brauchte auch seine Ruhe, er musste sich ausruhen, er musste essen, weil er ja ein Mensch war, nicht nur Gott. Und so kam es auch häufiger vor, dass Jesus sich zurückzog einfach, Pause machte. Eine Zeit der Stille für sich und seine Jünger. Und so war es auch diesmal. Jesus ging auf einen Berg in der Nähe vom See Genezareth. Wer schon mal da war, weiß, dass es da ziemlich bergig ist. Und so ging er auf einen Berg, um sich auszuruhen mit seinen Jüngern. Vielleicht aßen sie, ich weiß nicht, worüber sie sich unterhielten. Vielleicht waren sie auch einfach müde und dösten in der Sonne. Wer weiß. Die Menschen in dem Ort oder in den Ortschaften um ihn herum wussten aber, dass Jesus auf diesen Berg gegangen war. Es ist ja verständlich, dass ein Mann, der Wunder tut, nicht unbemerkt bleibt. Und so machten sie sich auf und folgten ihm auf diesen Berg. Und ich war schon mal tatsächlich am See Genezareth und da standen wir auch auf so einem Berg. Und man hat so ziemlich einen Überblick, was auf einen zukommt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus und die Jünger, diese Menschenmassen, die da ankamen, es müssen weit über 5000 Menschen gewesen sein, dass Jesus und seine Jünger einen sehr guten Überblick hatten, was da auf sie zukam. Sie waren ja schon auf dem Berg. Und so verwickelt Jesus seine Jünger in ein Gespräch und er sagt ihnen: Jünger, was geben wir diesen Leuten zu essen? Ja, was sollen wir diesen Leuten zu essen geben? Damit muss ich mein ganzes Leben lang arbeiten, damit ich für alle hier Brot kaufen kann. Das ist unmöglich. Und der Johannes, der dieses Evangelium schreibt, der sagt auch, dass Jesus ganz genau wusste, was er tun wollte. Nur er wollte seine Jünger auf die Probe stellen. Und dann gab es da einen, den Andreas, der sagte: Ich habe hier einen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus sagt, sagt dem Volk, es soll sich setzen. Und die meisten, die wie ich im Kindergottesdienst gewesen sind, die wissen, dass Jesus diese Menschen satt bekam und 12 Körbe übrig blieben. Nach diesem Ereignis war Jesus der gefeierte Held. Das können wir uns vorstellen. Brot, ein Grundnahrungsmittel, das zur Zeit Jesu ziemlich teuer war. Nicht 3 Euro, wie wir es heute kennen, sondern es nahm schon einen großen Teil des Geldes, den man sich tagsüber verdient hat. Und Jesus vermehrte das Brot einfach so. Was für ein genialer König, ein Brotkönig. Ein König, zu dem ich hingehen kann, wenn ich wieder Brot brauche. Ist das nicht wunderbar? Das muss einer sein, den Gott geschickt hat. Das ist der Prophet, den Gott uns schicken sollte. Wir machen ihn zum König. Das Volk lechzte nach einem König, nach dem Erlöser, nach dem Messias. Und was tut Jesus? Jesus zieht sich wieder zurück. Und wir fragen uns vielleicht: Jesus, warum bist du politisch so blöd? Nutz diese Situation doch aus. Du hast die Massen hinter dir. Befiehl ihnen, dass sie die Römer überfallen sollen. Hol deine Engel aus dem Himmel und mach dem Ganzen hier auf der Erde ein Ende. Bau dein Reich. Jesus zieht sich zurück. Diesmal nicht, weil er eine Zeit der Stille oder sich ausruhen wollte. Jesus zieht sich zurück, weil er gar kein Herrscher über irgendein Gebiet sein wollte. Jesus kam auf die Erde nicht, um irgendein Land zu besitzen. Jesus kam, weil er Herzenskönig sein wollte. Jesus wollte in das Leben der Menschen. Jesus wollte nicht ihre Ländereien. Jesus zieht sich zurück, schickt seine Jünger über den See Genezareth ans andere Ufer und über Nacht geht er zu Fuß über den See. Mitbekommen tun das nur seine Jünger. Und das Volk am nächsten Tag sucht ihn natürlich, weil sie wieder Hunger haben. Und an wen wendet man sich? Man wendet sich natürlich an den, der einfach so Brot vermehren kann. Sie finden ihn nicht. Und die einzige Möglichkeit, denken sie, ist, er ist über den See. Wie er das getan hat, wissen sie nicht, weil Boote waren an dem Abend keine mehr da gewesen. Und so gehen sie an den See und setzen mit Booten ans andere Ufer. Und sie finden Jesus. Sie finden Jesus. Und die erste Frage, die sie ihm stellen, Jesus, sag uns doch, wie bist du hier hingekommen? Wir wissen ganz genau, dass gestern keine Boote da waren und über Nacht sind auch keine Boote, kommen da auch keine Boote an. Also erklär uns, wie bist du hier rübergekommen? Sensationsgierig bis zum geht nicht mehr. Erzähl uns eine Geschichte. Und Jesus erzählt ihnen. Jesus sagt, ich sage euch, wie es in eurem Herzen aussieht. Und er sagt ihnen, ihr seid nicht hierher gekommen, weil ihr an mich glaubt. Ihr seid nicht hier hingekommen, weil ihr an die Zeichen glaubt. Ihr seid einfach nur hier hingekommen, weil ihr Hunger habt. Ihr seid hier, weil ihr nach Bauchgefühl lebt. Ihr seid hier, weil ihr von mir einfach noch mehr Brot möchtet. Aber dieses Brot, das ich euch gestern vermehrt habe, ist nicht die Aufgabe, für die ich zu euch geschickt wurde. Und er legt das Herz des Volkes offen und er sagt ihnen, ihr habt keinen Glauben. Ihr glaubt nicht an mich. Er, der Richter der Gedanken, spricht dem Volk ihren Glauben ab. Und dann sagt er, kümmert euch nicht so viel um euren Bauch. Und das zieht sich durch die Lehre Jesu, wenn wir auch die anderen Evangelien noch hinzuziehen. Kümmert euch nicht nur so viel um euren Bauch. Für euren Bauch wird gesorgt. Und was er dem Volk bescheinigt ist, er sagt, ihr habt eure Seele vergessen. Ihr denkt so viel an diese irdischen Dinge, an Essen, Kleidung, Überleben. Und dabei habt ihr eure eigene Seele vergessen. Und eure Seele ist die, die ewig lebt. Euer Körper, der wird zu der damaligen Zeit 40, 50, 60 Jahre alt und dann ist es vorbei. Und eure Seele lebt ewig und ihr kümmert euch nicht drum. Wir haben heute auch dieses Problem, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Wir tun alles. Wir retten unseren Planeten, wir bemühen uns zumindest. Wir gehen dafür auf die Straße, wir kümmern uns um verstoßene Tiere. Wir trennen den Müll. Wir tun alles. Aber eins vergessen wir. Wir vergessen unsere Seele. Und heute stecken wir vielleicht nicht so in dem Überlebenskampf. Jeden Tag irgendwo ein bisschen Geld verdienen, damit ich Brot bekomme. Heute sind es andere Sorgen. Wie lege ich mein Geld an, damit ich es vermehren kann? Zum Beispiel. Wir haben andere Sorgen und die nehmen uns die Zeit, um unsere Seele zu kümmern. Der Glaube des Volkes fehlte. Jesus spricht dem Volk ihren Glauben ab und eigentlich ist es der Glaube, der so entscheidend war für das Volk. Und Jesus befindet sich ja jetzt im Gespräch mit dem Volk und das Volk sagt, okay, du sagst, wir haben keinen Glauben, dann sag uns doch mal, was sollen wir tun? Und das ist kennzeichnend für die Hebräer zur damaligen Zeit, was sollen wir tun? Es kam einmal ein reicher Mann zu Jesus und er fragte Jesus, Jesus, was kann ich noch tun, damit ich gerettet werde? Und Jesus sagte, ja, du kennst doch die Gebote. Halte die Gebote. Und der Jüngling hat es vielleicht geahnt, dass Jesus das sagen würde. Und er sagt, mach ich. Von Kindheit auf, ich bin da in die Synagoge gegangen, ich bete jeden Tag, ich faste, ich gebe meine Almosen, ich gebe meinen Zehnten, ich habe noch nie jemanden umgebracht, ich bin perfekt. Und dann sagt Jesus einen Satz. Er sagt, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Löse dich von dem, was dich auf der Erde bindet. Und der Jüngling geht weg. Und für den Hebräer war das sein Tun enorm wichtig. Das ist auch wichtig. Aber es spielt keine Rolle dabei, wenn es darum geht, sich um seine Seele zu sorgen. Denn wir können tun und machen, was wir wollen hier auf der Erde. Das, was wir tun und machen, bleibt hier auf der Erde. Und deswegen ist die Frage des Volkes berechtigt. Jesus, was sollen wir tun? Und ich vermute, dass das Volk erwartet hat, dass Jesus ihnen einen Katalog gibt und sagt, so, Stifte gezückt, schreibt mal mit, das und das arbeitet ihr jetzt ab, dann ist für eure Seele gesorgt. Aber Jesus sagt, sorgt euch um Nahrung für eure Seele. Und die Nahrung für die Seele gibt euch der, den Gott gesandt hat. Die Nahrung für die Seele gibt euch der, den Gott gesandt hat. Und das Volk ist verwundert. Wie bitte? Du bist von Gott gesandt? Machst du Witze? Gib uns ein Zeichen. Zeig uns mal, was du kannst. Beweise, dass Gott dich wirklich hierhin zu uns geschickt hat. Sonst glauben wir dir nicht. Und komm ja nicht auf die Idee zu sagen, dass deine Brotmehrung von gestern ein Zeichen war. Denn weißt du was? Unsere Väter, die hatten Mose. Der hat die 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und jeden Tag mit Manna gefüttert. Brot vom Himmel. Das, was du da gestern getan hast, war kein Manna. Da ist kein Brot vom Himmel geregnet. Und das waren auch nicht 40 Jahre lang. Du hast es nur einmal getan. Mose, 40 Jahre, jeden Tag. Der Jude, der Hebräer, verweist auf seine stolze Vergangenheit. Meine Vorväter, die waren so gut, Gott hat die so belohnt, weil sie so gut waren. Wir haben einen großen Mose, der das Volk so lange durchgefüttert hat. Und Jesus macht sie darauf aufmerksam, Moment mal, war es wirklich Mose? Denkt ihr wirklich, dass Mose euch das Manna vom Himmel gegeben hat? Eigentlich war es Gott, der euch das Manna geschickt hat. Und dieses Manna hat das Volk zwar gegessen, aber sagt mir mal, wo sind eure Väter? Wo sind sie denn abgeblieben? Alle gestorben. Sie haben Brot vom Himmel gegessen und sind trotzdem tot. Sie leben längst nicht mehr. Ich bin das Brot des Lebens. Das, was damals 40 Jahre lang in der Wüste passierte, war nur ein Schatten für das, was heute vor euren Augen passiert. Dieses Brot in der Wüste war nur ein Beispiel für das, was heute vor euren Augen passiert. Ich bin der Gesandte Gottes und ich bin das Brot des Lebens. Und ich bin nicht jemand, den ihr mit Mose vergleichen könnt. Ich bin größer als Mose. Denn ich gebe euch Nahrung, die weit über das jetzige Leben hinausgeht. Wer von mir isst, wird niemals wieder sterben. Mose hat euch das Manna gegeben, so denkt ihr, und alle sind gestorben. Ich gebe euch Brot und ihr werdet ewig leben. Und das Volk ist wieder völlig hin und weg und sagt, gib uns mehr von diesem Brot. Völliges Unverständnis für das, was Jesus versucht zu sagen. Das Volk denkt immer noch mit dem Bauch. Gib uns mehr von diesem Brot. Ewig leben? Natürlich. Her damit. Und Jesus sagt, das Brot des Lebens bin ich. Und wer mich nicht isst und mich nicht trinkt, der wird sterben. Das Volk denkt, wenn sie an Jesus glauben würden, würde er sie durchfüttern. Doch Jesus will ihnen eigentlich etwas ganz anderes sagen. Ich bin das Brot des Lebens. Kommt zu mir, ich gebe euch das Maximum. Ich versorge euch nicht minimal, damit ihr den Tag übersteht. Nicht so wie gestern. Ich bin da, damit ihr das Leben in Ewigkeit habt. Ich versorge euch bis über den Tod hinaus. Und er sagt, meine Aufgabe vom Vater ist es, diejenigen, die an mich glauben, zu bewahren und am Ende aller Tage werde ich sie auferwecken und sie werden mit mir leben. Und das Volk? Als das Volk das hört, dass Jesus größer als Mose ist, da sagen sie, wie bitte? Du sollst vom Vater gesandt worden sein? Du sollst das Brot des Lebens sein? Du bist vom Himmel gesandt zu uns? Hast du vergessen, dass wir deine Eltern kennen? Hast du vergessen, dass wir wissen, wo du wohnst? Du kommst aus Nazareth, Junge. Dein Vater heißt Josef, deine Mutter heißt Maria. Du bist nichts anderes als einfach nur ein Hochstapler. Genauso wie alle anderen vor dir, die es versucht haben. Und Jesus wiederholt. Jesus wiederholt für sie. Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wird leben in Ewigkeit. Ich bin das Brot des Lebens. Der Hebräer damals, als Jesus diese Worte aussprach, wurde vor eine Entscheidung gestellt. Und die Religiosität und Tradition des Hebräers hat ihn davon abgehalten, Jesus als wahren Messias anzuerkennen. Jesus als den anzuerkennen, der er wirklich ist, nämlich als der, der die Nahrung für unsere Seele hat. Als den, der uns bis über den Tod hinaus Nahrung geben möchte. Als den, der die Nahrung hat, die niemals vergeht, die nicht schlecht wird. Der Jude oder der Hebräer erkannte das nicht, lehnte es ab. Und wir würden vielleicht denken, ja, ist okay, es konnten auch nicht alle aus dem Volk jetzt Jesus anhimmeln. Das geht ja auch gar nicht. Das sehen wir ja heute ja auch. Doch wenn wir ein Stückchen weiterlesen, lesen wir, und viele seiner Jünger wandten sich von Jesus ab. Weil, so sagten sie, das, was er da gesagt hat, ist eine echte Zumutung. Der hat übertrieben. Er größer als Mose? Er vom Himmel? Wir sollen sein Fleisch essen und sein Blut trinken? Das ist eine Zumutung. Und sie wenden sich ab. Die Überzeugung des Hebräers hindert ihn daran, sich für Jesus zu entscheiden. Hindert ihn letztendlich daran, seine Seele für die Ewigkeit zu konversieren. Welche deiner Überzeugungen hindert dich heute daran, Jesus als deinen Erlöser anzunehmen? Ist Jesus einfach zu unwissenschaftlich? Ist es einfach ein Spinner, der nicht weiß, was er redet? Ist er vielleicht einfach nur ein Moralapostel, der niemals irgendetwas anderes im Sinn hatte, als ein bisschen die Menschheit zu verbessern? Oder ist der Glaube vielleicht einfach Zeitverschwendung? Welche deiner Überzeugungen hindert dich daran, Jesus als deinen Erlöser anzunehmen? Und letzten Endes stehen wir vor genau der gleichen Entscheidung wie der Hebräer damals. Wie werden wir uns entscheiden? Ist Jesus für uns derjenige, der das Brot des Lebens hat? Oder nicht? Ich bin das Brot des Lebens. Glaube an mich und du wirst ewig leben. Amen.